Hey Leute, ich bin's, euer Vitus und mach einen kurzen Einschub hier im Game Talk. Ghost of Yotei kommt am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Ein Action-Adventure, das ihr, besonders falls ihr Ghost of Tsushima-Fans seid, unbedingt auf dem Schirm haben solltet. Diesmal geht's in eine komplett neue Open World, in die Region um den Berg Yotei im nördlichen Japan des 17. Jahrhunderts. Alles frei erkundbar und atemberaubend schön, von verschneiten Gipfeln bis zu bunten Wildblumenfeldern. Das Kampfsystem ist dabei flüssiger denn je. Ihr könnt jederzeit zwischen Waffen wie Doppelkatanas, Orochi, Sarigama, Yari oder Schusswaffen wechseln und trainiert mit unterschiedlichen Sensei, um sie zu meistern. Und das Ganze eingebettet in eine spektakuläre emotionale Reise. Atsus Geschichte dreht sich nicht nur um Rache, sondern um Heilung und Erlösung. Wichtig? Ihr braucht keinerlei Vorwissen aus Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei ist ein eigenständiger Titel mit eigener Story, eigener Welt und komplett neuen Figuren. Technisch schöpft das Spiel die PS5 komplett aus. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Und sogar optimiert für PS5 Pro. Ghost of Yotei ab 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos dazu in den Shownotes.
Eine Frau zu sein in Deutschland oder in der Welt ist eine andere Lebensrealität als ein Mann. Eine queere Person zu sein ist eine andere Lebensrealität als eine heteronormative. Eine schwarze Person, eine Person of Color zu sein, ist eine absolut andere Lebensrealität als wir Weißbrote zu sein. Das mal ganz ohne Diskussion anzunehmen, ist wirklich erstmal das Allerwichtigste. Und dann sich bilden. Es gibt so viele tolle Bücher zu jedem dieser Themen.
Ihr hört den Jazz Moves Schnack mit Stefanie Lottermoser.
Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack. Mein Name ist Stefanie Lottermoser und ich freue mich auch heute wieder darauf, eine spannende Persönlichkeit aus dem Jazz hier vorzustellen und eine Karriere oder einen Lebensweg ein bisschen tiefer zu beleuchten. Ich bin in Hamburg, meine Gäste aber nicht immer, wie ihr ja bereits wisst. Und wie unsere Statistiken verraten, sind auch unsere Hörerinnen ganz, ganz weit, mindestens in Deutschland verteilt, aber auch tatsächlich immer weiter im Ausland, was uns natürlich wahnsinnig freut. Vor allem hatten wir den Podcast auch so ein bisschen mit Fokus auf Hamburg gestartet und Hamburger KünstlerInnen. Wir haben aber natürlich jetzt schon auch einige von außerhalb dabei gehabt, aber dass da trotzdem so ein überregionales Interesse daran besteht, finden wir natürlich ganz toll und deswegen vielen herzlichen Dank da schon mal an alle. Und wir haben heute tatsächlich unsere 40. Folge. Also es ist ein kleiner runder Geburtstag, den wir feiern, worüber ich mich natürlich auch sehr, sehr freue. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viele weitere Geburtstage miteinander verbringen. Viele von euch sind wahrscheinlich gerade in der Sommerpause oder eventuell auch im Urlaub. Vielleicht hört ihr uns am Meer, am Strand, in den Bergen. Und wir hören auch direkt mal, wo meine heutige Gesprächspartnerin sich vielleicht gerade befindet. Ich kann sie natürlich sehen, aber ihr jetzt nicht. Ich hoffe, ich störe sie nicht im Urlaub. Den hätte sie auf jeden Fall verdient bei dem Arbeitspensum, das sie vollbringt. Sie spielt Schlagzeug, sie komponiert, sie ist Bandleaderin und Sidewoman in vielen Projekten und außerdem Professorin für Schlagzeug. Herzlich willkommen, Eva Klasse.
Ja, vielen Dank für die Einladung und herzlichen Glückwunsch zur Jubiläum.
Du bist quasi, wir machen heute zu zweit eine Geburtstagsparty.
Yay. Da hebe ich mein Teeglas und proste dir zu.
Ich proste mit meinem Wasser zurück. Wo treffe ich dich denn gerade an? Hast du Reisepläne oder reist du überhaupt noch gerne privat bei den vielen beruflichen Reisen? Das macht ja auch manchmal was mit einem. Wie ist deine Sommerplanung?
Ja, in der Tat ist es so, dass ich privat keine Riesenreisen unternehme. Jetzt zum Beispiel, also ehrlich gesagt, bin ich fast immer einfach an der Ostsee. Also irgendwo, wo man mit dem Zug hinfahren kann und was jetzt gar nicht so spektakulär ist oder so, weil die ganzen spektakulären Reisen, die kommen ja eben immer schon mit dem Beruflichen. Und ab nächster Woche steht auch wieder total viel an, bin ich wieder sehr viel unterwegs. Und jetzt bin ich ausnahmsweise mal gerade ganz kurz nicht unterwegs. Auch ein interessanter Zustand.
Wie es manchmal so platt klingt, aber manchmal ist es zu Hause auch am schönsten.
Ich kann es gerade auch total genießen. Es ist irgendwie toll, dass man so schalten und walten kann, wie man will, oder sich selber was zu essen machen oder so.
Das sind dann so die kleinen Dinge, über die man sich dann freut. So morgens im Schlafanzug zur Kaffeemaschine schlappen und sich einen Kaffee holen und dann nicht erstmal dafür ins Hotel, Restaurant gehen müssen und so.
Absolut, absolut. Und Wäsche waschen und alles so zur Verfügung haben, das finde ich gerade toll. Ja.
Vollstes Verständnis. Bevor wir tiefer einsteigen, stellen wir dich natürlich auch vor, wie alle unsere Gäste. Und dafür hat Felix Tennbaum einen Text über dich vorbereitet, den wir jetzt hören.
Eva Klesse wurde 1986 in Werl in Nordrhein-Westfalen geboren. Im Alter von 11 Jahren begann sie mit dem Schlagzeugspiel. Sie studierte Jazzschlagzeug in Leipzig, Weimar und Paris, schloss ihr Studium 2013 mit doppeltem Diplom und Auszeichnung ab und vertiefte ihre Ausbildung zwischen 2014 und 2016 mit einem DAAD-Stipendium an der renommierten New York University. Als Musikerin und Komponistin ist sie in zahlreichen Projekten aktiv. Darunter das Julia Hülsmann Oktett, das Sarah Chucks At Large Ensemble sowie Daniel Erdmanns Therapie de Couple. Und natürlich hat sie ihr eigenes, vielfach gelobtes und ausgezeichnetes Eva Klesse Quartett. Weiterhin stand sie bereits mit Größen wie Ethan Iverson, Marilyn Mazur, Wolfgang Mutspiel und Nils Landgren auf der Bühne. Konzertreisen führten sie quer über den Globus, von New York über Buenos Aires bis nach Kairo. Ihre Diskografie als Bandleaderin umfasst bislang 6 Alben, erschienen bei Enya Yellowbird, zuletzt im November 2024 Stimmen. Für ihr Debütalbum Xenon erhielt sie 2015 den Echo Jazz als Newcomer des Jahres. Weitere Auszeichnungen sind unter anderem der SWR Jazzpreis, der Westfalen Jazzpreis sowie der Leipziger Jazz Nachwuchspreis. Und nicht zuletzt die Auszeichnung als Künstlerin des Jahres national beim Deutschen Jazzpreis 2025. Seit 2018 ist Eva Klesse außerdem Professorin für Jazzschlagzeug an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und damit nicht nur auf, sondern auch neben der Bühne eine prägende Stimme des zeitgenössischen Jazz.
Zuerst einmal ganz, ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Jazzpreis als Künstlerin des Jahres 2025. Das ist ja die aktuellste Auszeichnung, der wurde ja gerade erst vor wenigen Wochen verliehen. Ich hoffe, du konntest das schön feiern.
Ja, vielen Dank. Ja, war ein toller Abend, hat Spaß gemacht, viele Kolleginnen da zu treffen und ja. Obwohl es gab so eine totale Sperrung rund um Köln, das war ganz interessant. Kurz hat die Bahn versucht, die Veranstaltung zu boykottieren sozusagen. Wir sind dann am Ende, aber es war ganz lustig. An irgendeinem Provinzbahnhof in der völligen Pampa hat sich dann die halbe Belegschaft des Jazzpreises getroffen und dann sind wir mit irgendwelchen Taxis nach Köln gefahren.
Aber die Bahn ist gar nicht mehr weitergefahren, ihr musstet aussteigen zwischendurch.
Genau, einfach komplett, genau. Das war ein lustiger Start des Tages, aber dann wurde es immer besser.
Na, zumindest hat sich der Aufwand wirklich gelohnt und es war gut, dass du die Strapazen auf dich genommen hast.
Auf jeden Fall.
Diese Auszeichnung Künstlerin des Jahres wird ja an eine Person verliehen, deren Wirken und Schaffen über das rein Künstlerische und Musikalische hinausgeht. Und ich habe gelesen in meiner Recherche über dich, dass du, bevor du dich für das Musikstudium entschieden hast, kurz auch für Medizin eingeschrieben warst oder das vielleicht auch kurz studiert hast. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, das passt irgendwie total gut, so, weil in meiner Wahrnehmung von dir, wie du als Künstlerin agierst und was du auch sonst alles machst, bist du für mich jemand, der es total wichtig ist, dass es anderen Leuten auch gut geht und die sich um die Gemeinschaft sorgt und gewisserweise auch kümmert. Und deswegen dachte ich mir, wahrscheinlich ist dann der Schritt von Medizin, wo man natürlich Leuten hilft, zu Musik und Kunst, wo man ja auch Leuten hilft oder auch Meinungen oder auch vielleicht ein Verstärker ist für manche Meinungen und so. Das fand ich irgendwie total passend. Du hast ja auch ein Album gemacht, das heißt Songs Against Loneliness. Das zeigt ja auch mit einer Motivation, dass man will, dass Leute nicht alleine sein müssen. Ist das so eine Motivation von dir? Ist das was, was dich antreibt, dass du was für die Gemeinschaft tun möchtest?
Na, erstmal vielen Dank. Es ist ja voll das Kompliment, dass du das so sagst und so siehst. Das freut mich natürlich. Ja, ich glaube, ich finde es schon schön, Gemeinschaft schaffen zu können oder Orte der Zusammenkunft oder das ist schon was, was mir Freude macht. Das merke ich auch in meiner pädagogischen Tätigkeit, zum Beispiel an der Hochschule, dass das immer so die Punkte sind, wo ich so denke, ja, das mache ich gerne, das kann ich vielleicht auch gut. Ja, das ist mir auf jeden Fall wichtig. Und ja, das wäre, genau, ich habe sogar relativ lange Medizin studiert, 5 Semester, ich habe Physikum gemacht, ich hätte mir das auch voll vorstellen können, das zu machen. Es gab auch immer mal in Krisen oder selbst hinterfragenden Momenten immer mal wieder die Idee, ob ich das nochmal wieder aufnehme. Also ja. Kennen ja wahrscheinlich viele Leute, dass man auch immer mal wieder drüber nachdenkt, ist das eigentlich das Richtige, was ich mache? Genau, bis jetzt habe ich es noch nicht getan, dass ich das wieder aufgenommen habe, aber ich finde es nach wie vor einen total tollen Beruf und hätte mir das auch super vorstellen können, ja.
Gab es denn eine ausschlaggebende Sache oder ein Ereignis, das dich dann an die Musikhochschule getrieben hat, sozusagen? Oder war das so ein schleichender Prozess?
Es war so ein Prozess. Also ehrlich gesagt war es auch kurz nach dem Abi, dass es diese beiden Optionen gab, Musik oder Medizin. Und ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut. So. Und dachte, ich bin nicht gut genug, um die Aufnahmeprüfung zu bestehen. Und im Nachhinein kann ich mir da recht geben. In dem Punkt hätte ich das nicht geschafft. So. Mhm. Deswegen war das eigentlich eine ganz realistische Selbsteinschätzung. Und dann habe ich erstmal Medizin gemacht, bin aber gleichzeitig ja nach Leipzig gegangen, eine Stadt, von der ich wusste, dass die musikalisch und kulturell viel zu bieten hat. Und dann ging es gleich los. Dann hatte ich irgendwie sofort 1000 Bands und Kontakte und habe mich hier total reingeschmissen und ganz viel Musik auch gehört. Und dann war das so ein Prozess. Und ich glaube, der entscheidende Gedanke war, dass ich mir, habe ich immer so gesagt, dass ich quasi nicht als Oma auf der Parkbank sitzen will und sagen, ach, hätte ich das damals mal probiert. So. Und da dachte ich, nee, komm, ich muss es jetzt einfach mal probieren.
Voll. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja auch zuerst was anderes studiert, bevor es mich an die Musikhochschule getrieben hat. Ich habe Kulturanthropologie studiert. Ich habe das allerdings auch fertig studiert, habe den Abschluss gemacht. Ich kannte sehr früh auch schon Leute, die nach ihrem Musikstudium keinen Zugang zur Szene bekommen haben. Und die dann total verzweifelt waren und zum Teil auch aufgehört haben, Musik zu machen. Und das fand ich total erschreckend. Und ich dachte mir dann, ich brauche so eine ganz große Überzeugung in mir drin, dass ich das will, damit ich das in Kauf nehme, wenn das der Preis sein kann, der auch irgendwie manchmal dann fällig wird. Und das hatte ich einfach dann halt erst mit 23 so. Aber alles gut. Also wenn ich was nicht bereue, dann mein Kulturanthropologiestudium, weil das war großartig. Das hat mich für ganz viele andere Sachen viel mehr ready gemacht irgendwie als das Musikstudium im Vergleich. Insofern, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Ja, ich bin auch total dankbar, ehrlich gesagt, dass ich das gemacht habe, weil das einfach nochmal so einen ganz anderen Horizont hat aus meiner Sicht. Ich finde es immer noch manchmal schwierig, die Leute, die direkt von der Schule in die Musikhochschule gehen, weil ich so denke, oder für mich war es auf jeden Fall, sagen wir es mal so, für mich war es auf jeden Fall gut, diese Welt kennenzulernen. Es macht einen auch auf eine Art sehr demütig, finde ich. Ich habe fast ein halbes Jahr lang auch im Krankenhaus gearbeitet, was eine unglaubliche Arbeit ist. Ich habe meinen höchsten Respekt vor allen Leuten, die diesen Job machen, vor allem in der Pflege auch. Unglaublich. Ja. Und ich bin total dankbar, dass ich das habe kennenlernen dürfen. Ja, das hat mich geprägt und ja, bin total happy.
Würdest du sagen, dass diese zusätzliche Perspektive, die du so gewonnen hast, eine Auswirkung auf das hat, was du heute dann deinen Studierenden mitgibst?
Auf eine indirekte Art und Weise würde ich sagen, schon. Ja, ich glaube, ich würde mir nach wie vor heute, also wenn ich es entscheiden könnte, es gab ja mal oder gibt immer noch diesen Bundesfreiwilligendienst. Ja. Es gibt, gab früher nur für Jungs diese Entscheidung, ne, zwischen diesen beiden Optionen, Zivi und Militär sozusagen. Ich wäre nach wie vor dafür, dass man allen jungen Menschen nach der Schule die Möglichkeit gibt, ein Jahr lang sich in irgendeiner Weise für die Gemeinschaft einzubringen. Ich glaube, das kann total hilfreich sein, einfach diese noch so eine Perspektive dazu zu gewinnen. So.
Ja. Möglicherweise kommt das ja bald wieder, ne? Wenn jetzt, also die Wehrpflicht wird ja wieder heiß diskutiert und dann wird ja im Zuge dessen auch oft gesagt, ob man das nicht ausweitet im Sinne von eben so einem Jahr, weil man natürlich nicht, also man wird nicht alle Leute nach der Schule dazu bringen, zum Militär zu gehen. Also es sind auch nicht alle körperlich, gesundheitlich dafür geeignet, aber möglicherweise wird es sowas geben.
Ja, ich finde das super. Es ist einfach Schule ist so eine krasse Situation und daraus dann rauszugehen und erstmal den Blick zu weiten, das, glaube ich, ist einfach eine super Idee und in welcher Hinsicht auch immer. Und bei mir war es eben Krankenhaus und genau, mit kranken Menschen, mit alten Menschen, mit sterbenden Menschen in Berührung zu kommen, war, ist für mich was sehr Erdendes oder eben was einen sehr demütig macht.
Das führt uns auch direkt schon zu dem nächsten Thema, über das ich gerne mit dir sprechen würde, nämlich dein aktuellstes Album mit dem Titel Stimmen. Mhm. Das ist kurz für die HörerInnen, die es wahrscheinlich eh schon also viele kennen das Album bestimmt, aber für die es nicht kennen, sage ich mal kurz ein paar Rahmendaten dazu. Das ist erschienen 2024 bei Enya mit dem Eva Klasse Quartett. Das besteht aus Evgeni Ring am Saxophon, Philipp Frischkorn am Klavier und Marc Mühlbauer am Bass. Außerdem sind einige Gäste darauf zu hören, wie Philipp Rumsch, Susa Jasinska, Michael Schiefel und, so steht es auf dem Cover, Everybody who shared their story with us. Das macht schon mal direkt eh neugierig, wenn man das sieht, wenn man sich denkt, um wen mag es da wohl gehen? Und Stimmen ist eine Mischung aus, ich würde sagen, einem Reisetagebuch, einer Feldforschung, einer Bühne, die du anderen Leuten gibst, die vielleicht selber nicht so oft die Möglichkeit haben, auf einer Bühne ihre Geschichte zu erzählen oder ihre Meinung zu sagen. Also es gibt auch sehr viel gesprochene Sprache auf dem Album, muss man dazu sagen. Und es ist total interessant zuzuhören, weil viele Geschichten nicht gleich ganz offensichtlich sind. Also um was könnte es hier gehen? Man hat dann oft so eine Ahnung. Es ist wirklich ein sehr einzigartiges Album. Und wie kam das? Wie kam es dazu?
Ja, für uns ist es auch ein sehr einzigartiges Album. Das erste Mal, dass wir mit Texten gearbeitet haben und mit so vielen Gästen. Und war ein großes Projekt für uns, was uns mehrere Jahre beschäftigt hat. Mhm. Und uns ist sehr wichtig, weil es ist ein absolutes Kollektivprojekt. So wie sowieso alle Alben meines Quartetts, aber dieses nochmal umso mehr. Wir haben wirklich, jeder hat ein Kapitel beigetragen zu diesem Album mit Themen, die ihn oder sie beschäftigt haben. Also es kam daher Corona-Zeit. Es war nach total vielen Reisen, die wir unternehmen durften, einmal um die halbe Welt, stand die Welt still, haben wir alle miterlebt. Und das war für uns so ein bisschen der Punkt zu sagen, wir blicken nochmal zurück. Kennst du selber, dieses Tourleben ist ja manchmal so krass, dass man gar nicht hinterherkommt, alle Eindrücke zu verarbeiten, die da passiert sind. Und da dachten wir, das ist jetzt die Chance. Lass uns doch nochmal nachfühlen in uns, welchen Leuten sind wir da begegnet, welche Geschichten haben wir da gehört, womit möchten wir uns nochmal intensiver beschäftigen. Und das haben wir dann gemacht. Und manches ist ganz konkret an diesem Gedanken dran geblieben. Manche Stücke, da geht es um Situationen in den Ländern, die wir bereist haben. Und manches ist aber auch im Prozess ganz woanders hingegangen. Und tja, es geht um wirklich viele Themen, deswegen ist es schwierig, wie so eine Klammer zu sagen. Aber ich würde sagen, es geht um den Kampf um Gerechtigkeit und Gleichberechtigung und Gleichstellung und Diskriminierung in verschiedensten Formen und wie diese vielleicht überwunden werden kann. Und genau, viele auch harte Geschichten, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so, was man mal so eben nebenbei hören kann.
Ja.
Aber im Endeffekt ist es uns auch wichtig, dass es wie ein Stück der Hoffnung ist, weil es erzählt von ganz vielen mutmachenden Geschichten von starken Personen, die sich für eben Gerechtigkeit, Gleichberechtigung einsetzen. Auf verschiedenste Art und Weise.
Wir haben all diese Personen, deren Geschichten erzählt werden, wie haben die darauf reagiert, als du ihnen das mitgeteilt hast, dass diese Geschichte Teil von diesem Album sein soll?
Das war wirklich auch ein totaler Prozess und wir sind alle auch eigenständig auf die Personen zugegangen sozusagen. Ja. Also die Geschichten jetzt also Evgeni, Philipp und ich haben Kapitel geschrieben, weil damals zu dem Zeitpunkt Marc noch gar nicht in unserer Band war. Wir sind alle selbstständig auf diese Personen zugegangen und haben die gefragt, ob sie ihre Geschichte mit uns teilen. Und ja, ganz unterschiedliche Reaktionen, würde ich sagen. Aber es ist, wir haben auch immer das Endergebnis den Leuten präsentiert, um die es da geht. Und ich glaube, die Leute waren ganz froh mit dem Ergebnis oder auch zum Teil gerührt. Und ja, das war natürlich auch wichtig.
Das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, das Album, das ihr da mal reinhört, liebe HörerInnen. Ich habe ein Interview oder ein Feature auf NDR Radio gefunden. Da war das Album auch Album der Woche und Mauretta Heinzelmann hat das da vorgestellt und hat auch gesagt, Stimmen macht Stimmen hörbar, die sonst vielleicht nicht so häufig gehört werden. Das trifft es ganz gut. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr einzigartiges Album und Projekt und wirklich ein wunderschönes. Also da wirklich herzlichen Glückwunsch dazu. Und ich finde das sehr anerkennenswert, was ihr da zusammen gemacht habt.
Tausend Dank. Gerne. Ja, ist, glaube ich, für uns auch so ein, man ist ja immer sehr, oder was heißt man ist, ich bin so, und ich glaube, viele KollegInnen sind, wir sind immer sehr kritisch mit dem, was wir machen. Und man denkt immer so, oh Gott, aber ich glaube jetzt, wo wir, das war so ein krasser Prozess wirklich von Jahren, aus denen sich dann dieses Album so herausgeschält hat, durch ganz viele Widerstände auch und so weiter. Und jetzt sind wir aber alle ganz froh damit, dass das jetzt in der Welt ist. So.
Das kann man sich wirklich außerhalb von so einem Kopf, der sich mit Kunst beschäftigt, manchmal nicht vorstellen, welche emotionalen Höhen und Tiefen man in Bezug auf sich selber entwickeln kann. Ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich viel schreibe zum Beispiel, weil ich gerne demnächst anfangen würde, an einem neuen Programm und einem neuen Album zu arbeiten. Und das ist wirklich absurd, wie man mit sich selber, manchmal auch wie hart man mit sich selber ins Gericht geht natürlich, in Bezug auf Dinge, die aber von einem selbst kommen. Und das ist auch ein langer Prozess zu lernen, mit sich selber vielleicht auch manchmal milder und gnädiger umzugehen. Aber das ist auf jeden Fall ein Prozess, bei dem ich noch nicht am Ende angekommen bin.
Oh ja. Ich kenne aber auch niemanden, ehrlich gesagt, der oder die da am Ende, ich weiß gar nicht, ob es da ein Ende gibt.
Es gibt wahrscheinlich gar kein Ende.
Es ist toll, sich darüber auszutauschen, finde ich, so dass man auch das Gefühl hat, man ist damit nicht so total alleine.
Ja.
Also ich finde, das hilft total. Und es ist ja auch über verschiedene, komme drauf, weil ich gerade einen Film nochmal geschaut habe, es ist, glaube ich, in verschiedenen Bereichen ja auch ähnlich. Ich habe diesen Film gesehen, kann ich auch mega empfehlen, ganz toller Film, über auch den Kampf für Gleichberechtigung im Sport. Der heißt The Battle of the Sexes. Da geht es um die Tennisspielerin Billie Jean King, die sich da also total eingesetzt hat für gleiche Bezahlung. Und ich habe mich da nur so wiedererkannt, nur ganz kurz in diesem Film. Sie hatte so das krasseste Match ihres Lebens und sie hat es gewonnen und alle drehen durch und feiern und 3000 Leute zerren an ihr und sagen, hier ist das Interview, du musst jetzt hier. Und sie sagt, Moment mal. Dann geht sie erstmal in die Kabine und weint. Und ich dachte so, yes.
I feel you.
Ja, genau. Genau, das ist nämlich das, was es ist, was hinter den Kulissen so unter anderem rumtobt und wovon natürlich so viele Leute gar nichts mitkriegen, was ja auch gut ist. Aber es ist schön, manchmal zu sehen, dass es anderen Leuten ähnlich geht.
Das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte auch schon Konzerte, wo ich von der Bühne gegangen bin und mir dachte, ich selber bin einfach nicht zufrieden mit mir, wie es heute war. Und bestimmt, wenn ich jetzt da rausgehe, es kann nicht sein, dass jemand jetzt eine CD oder eine Platte kaufen will. Es kann nicht sein, dass da jetzt auch nur eine Person am Merchstand steht, weil ich war nicht gut heute Abend. Und manchmal waren es die Abende, wo die meisten Platten verkauft wurden, wo ich dann auch dachte, also das kann nicht deren Ernst sein. Also trotzdem glaube ich trotzdem mehr meinem eigenen Kopf in der Situation als den Leuten, die dann da stehen. Und das sind einfach so Situationen in sich selbst, die so Teil von dem ganzen Job sind, die aber nicht in der Jobbeschreibung standen am Anfang.
Das stimmt. Mir geht's genauso so. Also ich kenne das Gefühl total gut, diesen krassen Gap zwischen Außenwahrnehmung und innerer Wahrnehmung.
Ja.
Aber ich versuche auch immer mehr, und da hat mir auch mal jemand was Gutes zugesagt, also ich versuche immer mehr, mir da auch nicht zu trauen. Weil ich glaube, wir machen in dem Moment die Musik und dann ist aber auch vorbei mit unserer Verantwortung. Ich glaube nicht, dass wir besonders gut einschätzen können, was sich an der Bühnenkante ab da übertragen hat. Und deswegen, ich glaube, sollten wir alle sehr wohl den Leuten, die da vorne sitzen, vertrauen. Nee, und auch deren, weißt du, weil ganz früh habe ich auch, da haben hinterher Leute gesagt, tolles Konzert, und dann habe ich angefangen, irgendwas zu labern. Nee, ich war heute nicht so. Das habe ich Gott sei Dank, immerhin das habe ich aufgehört. Mhm. Wenn einem jemand sagt, das war ein tolles Konzert, dann sagt man einfach Danke.
Und danke. Voll, voll.
Weil man will ja, also who am I, jemandem anderen seine Wahrnehmung wegnehmen zu wollen. Wenn das für die gute Arbeit war, wunderbar. Und dann muss ich vor allem an mir selber arbeiten, dass ich mich selber nicht so ernst nehme und ja.
Total. So. Das hilft wirklich oft, wenn man sich selber nicht so ernst nimmt in dem ganzen Wahnsinn.
Ja, ja, und es gab es neulich auch vielleicht das, weil ich finde das Thema spannend. Wir hatten neulich Shai Maestro zu einem Workshop an der Hochschule in Hannover. Und das fand ich spannend. Er meinte, Ego steht ja immer der Mucke im Weg, ist ja klar. Wenn man sich geil findet, spielt man nicht so toll Mucke. Und er meinte aber, dieses sich selber so scheiße finden, ist eigentlich die andere Seite der gleichen Medaille. Das steht nämlich auch der Mucke voll im Weg. Mhm. Und da dachte ich so, yes, das nehme ich mir jetzt mal an. Das stimmt nämlich. Das ist eigentlich auch Ego. Da ist man auch mit sich selber beschäftigt und nicht mit der Musik. I love
ja,
it.
Ja, das ist wahr. Also,
nicht, dass es mir gelingt, aber das ist meine neue Challenge, das mehr so zu sehen.
Du hast ja 2 Jahre in New York verbracht, von 2014 bis 2016. Mittlerweile muss man ja auch leider sagen, dass für Studierende die Möglichkeiten mit den USA sich auch verändert haben. Ich kenne einige, die jetzt zu diversen Summer Schools in Berkeley unter anderem angemeldet und aufgenommen worden wären und aber nicht hinfahren konnten, weil sie kein Visum bekommen haben. Was dafür die Gründe sind, wissen wir ja auch alle, aber das überträgt sich quasi auch auf ganz, ganz viele weitere Ebenen, die noch unten drunter liegen. Aber du warst ja noch zu einer Zeit da, als man zumindest leichter ein- und ausreisen konnte. Und 2 Jahre ist ja doch eine beachtliche Zeit und dann auch mit einem Studium dort, dann ist man ja auch schon so ein bisschen in die Stadtgesellschaft irgendwie integriert. Wie nachhaltig hat dich der Aufenthalt beeinflusst und gab es auch Momente, wo du überlegt hast, da zu bleiben? Also mit Stipendium ist man natürlich immer auch in einer guten Situation, weil man nicht so arg finanzielle Sorgen hat, aber trotzdem, ich wäre nach 6 Monaten Paris ja schon fast in Paris geblieben und 2 Jahre, ich glaube, wenn ich 2 Jahre in Paris gewesen wäre, würde ich heute in Paris wohnen.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Also erstmal, es war total wichtig für mich und ich bin mega dankbar für die Zeit und alles, was ich da erleben und lernen und was für Leute ich kennenlernen durfte und so. Das hat mich total geprägt natürlich. Was ich da vor allem gemacht habe, ist ehrlich gesagt zu Konzerten gehen. Manchmal 2 am Tag. Das war wirklich mein Hauptding. Ich habe einfach Musik gehört bis Panama. Ich habe auch so Tagebuch geschrieben bei jedem Konzert. Was fand ich cool? Was fand ich? Ich war nochmal so richtig Studentin auf eine Art und das war für mich total gut und wichtig, auch in der Phase meines Lebens.
Ja.
Da bleiben, habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber habe ich mich dagegen entschieden. Erstens, weil ich nicht so weit von meiner Familie und meinen Freundinnen weg sein wollte. Es ist einfach sehr weit. Wenn irgendwas ist, ist man eben nicht mal eben da. Mhm. Und dafür ist mir das zu wichtig, sind mir die Leute zu wichtig. Zweitens habe ich ja auch erlebt, wie es ist, als Jazzmusikerin in den USA zu leben. Und das ist nicht lustig. Die meisten Leute, selbst die wir total bewundern, die haben Dayjobs. Das heißt, die arbeiten als was anderes. Und da haben wir, auch wenn hier die Gürtel ja auch immer enger geschnallt werden, haben wir doch noch eine andere Perspektive, hier als MusikerInnen zu arbeiten. Hier natürlich immer auch mit Jobs wie Teachen oder was auch immer dazu. So, ich kenne ganz wenig Leute, die auch hier nur vom Spielen leben. Aber es ist trotzdem eine andere Perspektive und manchmal auch eine andere Wertschätzung, habe ich das Gefühl.
Stimmt, das war bei mir ein ähnlicher Grund mit Paris. Und Paris ist ja auch, also ist natürlich nicht New York, aber auch da ist, die Stadt ist sehr teuer, das Leben da ist sehr teuer. Und auch da habe ich natürlich hautnah mitbekommen, wie sehr viele da einfach hustlen müssen. Ich habe es auch als kreativ sehr befruchtend empfunden, weil da natürlich ganz viel brodelt die ganze Zeit, weil viele auch aus einer Not heraus natürlich die ganze Zeit überlegen, okay, was kann ich noch machen, mit wem kann ich noch zusammenarbeiten, wie kann ich was bewegen und wie kann ich es vielleicht schaffen, dass es ein bisschen besser oder einfacher wird und so. Also es bedingt sich vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen gegenseitig und auch von vielen Leuten aus New York habe ich gehört, dass sie einfach keine Jobangebote oder keine Gigs, für die sie angefragt werden, absagen. Also ich glaube sogar Annette Cohen hat mal zu mir gesagt, naja, dann spielst du halt an einem Abend in der Carnegie Hall als Headliner unter deinem Namen und am nächsten Tag spielst du halt in einem Restaurant Hintergrundmusik, weil ja, das ist halt der Preis dafür und trotzdem nimmt man das alles mit, so.
Genau, und zwar für einen Fuffi, ne?
Ja, also, ja.
Das ist, ja, absolut. Aber was du sagst, kann ich total nachvollziehen. Das vermisse ich auch ehrlich gesagt manchmal in Deutschland und zwar ehrlich gesagt in jeder Stadt, egal welcher Stadt.
Ja, ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Ja.
Ja, dieses, dass man das Gefühl hat, heute Abend habe ich jetzt aber selber frei, ich will irgendwo hingehen, ich will was machen und du guckst in, ist ja klar, guckst, es ist einfach eine Riesenstadt, guckst in den Konzertplan in New York und hast irgendwie 10 Sachen, die dich interessieren und hier halt manchmal einfach überhaupt gar nichts. Das ist, und das Level, ich war jetzt auch oft nochmal da, ich mache immer mal jetzt weiß ich, ob ich es mache, weil die Situation so ist, wie sie ist, aber ich war immer mal da, um in einer Jazzferien zu machen. Ich bin hingefahren und habe nochmal einfach eine Woche lang Konzerte gehört und das war, ja, ich sage mal, das Level an Musicianship ist schon enorm. Ja, und das ist wirklich beeindruckend und auch total inspirierend und bringt einen, pusht einen selber auch nochmal so, wenn man so denkt, hoha, das ist jetzt wirklich mal hier alles sehr am Platze sozusagen.
Ja, ja, voll. Voll. Man brodelt ja sonst immer so ein bisschen im eigenen Saft. Natürlich, ich meine, du bist auch viel auf Tour und spielst viel mit unterschiedlichen Projekten, aber es macht was aus, wie sehr der Ort, an dem man lebt, auch eben mit so einer kreativen Energie gefüllt ist. Also klar, es gibt auch Leute, die ziehen ganz aufs Land und brauchen nur Ruhe, um kreativ sein zu können. Ich bin jetzt dann wieder in London mehrere Wochen. Da finde ich es auch immer spannend, wobei in London im August niemand ist. Also da sind irgendwie alle weg. Da muss ich mal schauen, was dann da geht. Aber ich kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja. Ja, aber das ist auch so ein Punkt. Ich kriege in meinem Sommer voll den Rappel, weil ich denke, okay, jetzt habe ich mal Zeit. Im Herbst habe ich keine Zeit, auf ein Konzert zu gehen, meistens. Ja. Oder nur ganz kurz. Jetzt habe ich Zeit, auf ein Konzert zu gehen. Und hier ist nichts.
Ja, ja, ja.
Also, das ist gut. Das ist so, da kriege ich auch manchmal einen Anfall. Und das ist natürlich in so Riesenstädten mit so Szenen, wie das in New York ist. Da kannst du halt immer was hören. Das ist einfach toll.
Du bist jetzt seit bereits 7 Jahren Professorin für Jazzschlagzeug in Hannover. Du bist die erste weiblich gelesene Person in Deutschland, die eine Professur in diesem Fach innehat. Und vor kurzem hast du einen viel beachteten Post auf Instagram abgesetzt über das ungleiche Verhältnis zwischen Frauen und Männern in volldotierten Jazzprofessuren in Deutschland. Du hast das Verhältnis auf 96% Männer zu 4% Frauen geschätzt. Die Wahrheit liegt mit Sicherheit sehr nah daran. Da muss man sich nur einfach mal in der Szene und an den Hochschulen umschauen. Zu diesem Thema würde ich gerne zwei Unterthemen nochmal ansprechen. Einmal die Motivation zu diesem Post und die Situation an Hochschulen natürlich. Du hast in der Caption zu dem Post so ein bisschen darüber geschrieben, dass es oft Neiddiskussionen gibt oder dass man als Musikerin heutzutage regelmäßig die Meinung hört, dass ja für Frauen heute alles leichter sei und dass bei Wettbewerben und bei Preisen und bei Konzertopportunitäten, dass man als Frau bevorzugt würde oder dass man da, also dass das einfach alles viel leichter ist und auch, dass in verschiedenen Musikförderprogrammen Bands, die nur aus Männern bestehen irgendwie, dass die ja gar keine Chance mehr hätten. Und ich erinnere mich auch beim Deutschen Jazzpreis, ich war zwar nicht persönlich da, aber ich habe mir den Stream angeschaut. Also ich habe auch in den letzten beiden Jahren die Moderationstexte für den Deutschen Jazzpreis geschrieben. Also ich bin da sehr nah am Thema dran und fand es ein bisschen amüsant, als in der Kategorie Journalismus der Preis vergeben wurde und es waren, ich glaube, 4 Journalisten auf der Bühne, die den Preis bekommen haben. Und der Kollege, der das Mikrofon in der Hand hatte, meinte, sie hätten gar nicht damit gerechnet, dass sie diesen Preis bekommen, weil sie ja 4 alte weiße Männer sind. Ich weiß nicht, wie er es gemeint hat, ich kenne ihn nicht persönlich, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass dieser Kommentar da kam. Aber mir passiert das auch regelmäßig, dass vor allen Dingen Männer sagen, das ist auch heute für Frauen sowieso alles einfacher. Jetzt stellst du dem so eine Statistik, die einfach der Wahrheit und der Realität entspricht, gegenüber. Also hattest du einen Tag an der Hochschule, wo du dir dachtest, das kann alles nicht euer Ernst sein, oder hat es dich einfach genervt, dass Leute einfach so Sachen in die Welt rausschreien, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen?
Ist nicht jeden, aber es sind einfach sehr viele Tage, wo, und ich hatte neulich wieder eine Diskussion irgendwie mit Leuten, wo eben genau solche Sprüche kamen und ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt. I can't. also die Situation ist so, wie sie ist und die müssen wir alle gemeinsam ändern. Das ist ja alles gut und schön. Und wir können jetzt auch nicht von heute auf morgen Gleichstellungen herstellen. Das weiß ich auch. Es braucht alles ein bisschen Zeit und so weiter. Aber diese Kommentare kann ich einfach nicht mehr hören. Das ist einfach Bullshit. Und das wollte ich einfach mal ganz kurz am Beispiel von diesen Stellen einmal kurz widerlegen. Weil genau, es gibt, man wird ja davon ausgegangen, du bewirbst dich irgendwo, ich bewerbe mich irgendwo auf eine Professur. Und dann sagen die Leute, wahrscheinlich aus Angst, ist ja auch okay, wir haben alle Angst, irgendwo zu versagen oder keinen guten Job zu machen oder so, sagen die, ah ja, klar, das hat sie jetzt gekriegt, also weil sie eine Frau ist oder sowas, wo ich denke, es ist ja auch voll schmerzhaft, selber zu sehen, das habe ich vielleicht nicht so gut gemacht oder war vielleicht jemand anderes besser. Aber lass uns doch diesen Punkt einfach mal weglassen, weil der stimmt einfach wirklich nicht. Das haben wir jetzt gesehen. Das war, genau, und es ist nicht nur eine Schätzung. Es kann sein, dass ich irgendwo mal ich habe die Leute, also ich habe KollegInnen an den jeweiligen Hochschulen angeschrieben und habe gesagt, ja, ich habe auf eure Homepage geschaut, stimmt das? Sind das hier eure Professuren? Und ich habe von fast allen Rückmeldungen bekommen. Also es gibt sicherlich eine kleine Abweichung, nagelt mich nicht auf diese 3,8% fest. Die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Und deswegen ist es einfach, erstens ist es eine Unverschämtheit, sowas zu sagen, finde ich, dass man als Mann ja heute keine Chance mehr hat, irgendwie eine Stelle zu bekommen. Und zweitens ist es plain falsch. Also, und es ist AfD-Rhetorik und es ist Trump-Rhetorik. Es sind einfach sozusagen alternative facts. Es stimmt zum Teufel einfach nicht. Ja. Und ich habe mich auf Stellen beworben, die ich nicht bekommen habe. Und das ist völlig fein. Und eine wunderbare Kollegin von uns, die hat sich auf 18 Stellen beworben und keine einzige bekommen. Also wenn mir noch irgendjemand sagt, als Frau muss ich einfach nur auf eine Stelle bewerben, und zwar als exzellente Frau, wenn ich mich auf diese Kollegin beziehe, und kriegst sie dann einfach, das stimmt nicht. Und das war mir ein dringendes, da hat sich, glaube ich, über die Jahre so viel Wut angeschaut, das muss ich einmal kurz loswerden und einmal kurz klären.
Voll, aber das war wichtig und richtig, dass du das gemacht hast. Man hat ja auch gesehen, der Post hat weite Wellen im Internet geschlagen und natürlich viel Zustimmung auch erfahren. Also ich habe da wenig bis keine kritischen Kommentare drunter gesehen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, und deswegen habe ich auch immer noch Muffensausen, ich hau ja öfter mal sowas raus, solche Posts, die auch, und ich sag dir ganz ehrlich, vor 10 Jahren, auch wenn das Facts waren, habe ich dafür richtig Shit bekommen. Unter den Posts oder auch in privaten Nachrichten. Und ich glaube mittlerweile, vielleicht auch, weil ich diese, und das finde ich grässlich, vielleicht weil ich diese Stelle habe, die ich habe, trauen sich das die Leute zum Teil nicht mehr. Ich glaube schon, dass es ziemlich viele Leute gibt, die da auch nicht mit d'accord sind, aber die sagen es mir nicht mehr ins Gesicht.
Das glaube ich dir sofort. Das ist was mit Reichweite oder einem Einfluss oder einer Machtposition, die man hat, kommt. Und gerade die Situation an Hochschulen, klar, das ist für mich ein Thema, was relativ persönlich geprägt ist, weil in meinem Studium da einfach Dinge passiert sind, die nicht passieren dürfen an der Hochschule. Und jetzt habe ich nun mal heute diese Stelle hier in Hamburg, wo ich einfach sehe, dass immer noch ähnliche Sachen passieren. Und das ist ja nicht nur in Hamburg der Fall. Das sind natürlich nicht alle d'accord damit, vor allem, weil ja die Szene immer noch sehr männlich auch geprägt ist. Aber dann ist es gerade wichtig, dass du als die Persönlichkeit, die du bist, dich des Themas annimmst, weil dir wahrscheinlich weniger passiert damit, so blöd das klingt.
So. Genau, absolut. Und was ich noch sagen will, weil du sagst, du hast Sachen erlebt, das ist dein persönliches Problem, das ist nicht dein persönliches Problem. Weil wir alle weiblich gelesenen oder Personen, die vor 10 bis 20 Jahren an deutschen Hochschulen Jazz studiert haben, haben das erlebt. Es ist ein strukturelles Problem, es ist nicht dein persönliches Problem und es ist sowieso nicht irgendjemandes Schuld. So. Also da gibt's auch noch, ehrlich gesagt, richtig viel aufzuarbeiten. Und auch, ich bin ja jetzt selber in diesem einem von diesen, wie soll ich es ausdrücken, Institutionen. Und da gibt's auch, kann ich dir sagen, da gibt's auch heute noch, ich kann nicht aus dem Nähkästchen plaudern, es gibt immer noch richtig viel zu tun. Sehr, sehr viel zu tun.
Ja. Absolut. Ich würde auch gerne einmal kurz für die HörerInnen sagen, irgendwie auf einer neutraleren Ebene von außen betrachtet, es macht was mit einem, wenn man jetzt als Frau an der Hochschule studiert oder als weiblich gelesene Person und wenn man ausschließlich bei männlich gelesenen Personen Unterricht hat. Es macht aber auch was mit den männlich gelesenen Studierenden, wenn die nur bei männlich gelesenen Personen Unterricht haben, weil einfach weibliche Personen keine Sichtbarkeit dann in diesem Kontext haben. Und es nimmt quasi 100% der Studierenden sehr viele Möglichkeiten für einen diverseren Input, den sie bekommen können. Deswegen ergibt das einfach von vorn bis hinten keinen Sinn, dass das immer noch so ist. Und über das Thema Sichtbarkeit habe ich schon wahnsinnig viel gesprochen in dem Podcast. Es gibt auch eine Folge mit Carolina Strassmeier dazu, die ich in dem Kontext auch gerne nochmal irgendwie empfehle. Wir haben da auch drüber gesprochen. Und es gibt mittlerweile immer mehr Hochschulen, die zumindest merken, dass sie mehr Druck bekommen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Hochschulen intrinsisch motiviert das Thema aufgreifen, aber der Druck auch oft von Studierendenseite oder von außen nimmt zum Glück zu. Und man sieht sich da oft gegenüber von Strukturen, die in meiner Wahrnehmung sehr konservativ noch geprägt sind und die sehr stark irgendwie, wie sagt man, kacheln und da einfach irgendwie nichts durchlassen wollen und nichts ändern wollen. Und natürlich auch viele Menschen in einem Kollegium, die sich dann auch manchmal gegenseitig einfach schützen und sagen, ja, die Person ist halt so, das ist alles nicht so gemeint. Und das ist natürlich auch auf gar keinen Fall besser. Und ich hatte vor kurzem beim Bayerischen Landesjugendjazzorchester hatten wir so eine Abendpanel-Veranstaltung, wo mich das erste Mal, seit ich mich erinnern kann, eine männlich gelesene Person, also es war ein junger Student, hat mich im Panel gefragt, was ich denn glaube, was sie aktiv tun können, um die Strukturen zu verbessern. Das hat mich noch nie eine männlich gelesene Person gefragt, seit ich mich erinnern kann. Wie hast du das Gefühl, können wir gemeinsam noch mehr dafür tun? Also ist es sowas wie der Post, den du gemacht hast? Sind es öffentlichere Statements dazu? Ist es irgendwie mehr an die Politik rangehen? Ich meine, Bildungspolitik ist jetzt auch nicht das größte Hobby der deutschen Regierung, muss man sagen, und Hochschulen. Aber wie, also über welche Wege muss man da rangehen?
Ja, erstmal bin ich dankbar für alle Personen, die da ihre dir und allen anderen Personen, die da ihre Stimme erheben, weil ich glaube, das ist ja, das unterschätzt man, was das auch immer für ein emotionaler Kraftakt ist, solche Sachen in die Öffentlichkeit zu bringen, glaube ich. Und es ist total schön und hilfreich zu sehen, wie du sagst, wenn auf einmal andere Leute da mit solidarisch sind. Und natürlich am allermeisten, wie bei allen Formen von Diskriminierung, wenn die Personen, die nicht unmittelbar betroffen sind, ihre Stimme erheben. Und das würde ich mir total wünschen. Und da kriege ich manchmal auch, ehrlich gesagt, die Krise, sowohl gesamtgesellschaftlich als auch in der Jazzszene, weil ich so denke, wenn ich als Mann in dieser Welt leben würde, wie die gerade ist, ich glaube, dass ich das kaum aushalten könnte. Ich finde es so krass, was Frauen mit Stern erleben in dieser Welt. Mhm. Ich glaube, ich könnte das gar nicht, was ja von Formen von Diskriminierung, über die wir jetzt gesprochen haben, geht, bis hin zu einfach, was die körperliche und seelische Unversehrtheit angeht, die einfach nicht gewährleistet ist in dieser Welt. Vor allem für weiblich gelesene Personen und Queers und People of Color. Und deswegen, ich kann nur alle einladen, sich an diesen Diskussionen zu beteiligen auf konstruktive Art und Weise. Und wenn man ja nicht betroffen ist, sich erstmal zu bilden, oder wir alle, sich zu bilden, zuzuhören den Personen, die es betrifft, und sich dann solidarisch zu zeigen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dem allen geht voraus, dieser Punkt, von den ich auch mit meinem Post meinte, anzuerkennen, dass wir von Gleichstellung in vielerlei Hinsicht noch mega weit entfernt sind. Das ist, glaube ich, das Allererste und das Allerwichtigste, weil daran scheitern ja schon erstaunlich viele. Die sagen, ist doch alles Bombe, und zwar auf alle möglichen Sachen bezogen, auf alle möglichen Aspekte von Diskriminierung und Diversität. Genau. Eine Frau zu sein in Deutschland oder in der Welt ist eine andere Lebensrealität als ein Mann. Eine queere Person zu sein ist eine andere Lebensrealität als eine heteronormative. Eine schwarze Person, eine Person of Color zu sein, ist eine absolut andere Lebensrealität als wir Weißbrote zu sein. Also da, das mal ganz ohne Diskussion anzunehmen, ist wirklich erstmal das Allerwichtigste. Und dann sich bilden. Es gibt so viele tolle Bücher zu jedem dieser Themen. Einfach mal bilden, bevor man sich bilden, bevor man eine Tipptopp-Meinung zu so einem Thema hat.
Hattest du in deiner Ausbildung oder in deiner Karriere als jüngere Musikerin denn bestimmte Vorbilder, die sich mit so feministischen Themen beschäftigt haben? Oder war das was, wo du dich selber also wo du selber dann irgendwann zwangsläufig, weil du eine weiblich gelesene Person in einem sehr männlich dominierten Umfeld bist, wo du einfach dann nicht mehr ausgekommen ist sozusagen, oder hattest du Vorbilder, die sich da schon eingesetzt haben?
Es gab Gott sei Dank ein paar Leute, ja. Ich habe zum Beispiel, also Julia Hülsmann ist eine meiner absoluten Mentorinnen gewesen, die ist ja sowieso in jeglicher Hinsicht, die hat ja damals die Deutsche Jazz-Union mit umgebaut und total politisch engagiert und aber ist auch reingerutscht, so wie ich auch und so wie du vielleicht auch. Eigentlich wollten wir alle Mucke machen und dann haben wir gemerkt, Moment, das ist irgendwie alles ein bisschen schräg hier. Ja. Ich habe nicht unbedingt Bock, aber ich glaube, irgendwie müssen wir uns zu dem Thema engagieren. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, den ich nochmal sagen möchte. Das ist jetzt nicht, weil wir alle so denken, boah, heute wieder nichts zu tun, jetzt mal wieder Feminismus. Ne? Das ist eine fucking Notwendigkeit. Und wir hatten, glaube ich, auch alle Phasen in unserem Leben, das hat Julia auch so gesagt, wo sie gesagt hat, ich beantworte zu dem Thema keine Fragen mehr. Und dann stellt man irgendwann fest, das bringt aber nichts.
Bringt auch nichts, ja.
Es ist so viel eine Schieflage. Ja. Dann sagen wir halt weiter was dazu. Aber genau, es wäre total nett, wenn wir uns diese Aufgaben mehr aufteilen könnten. Und genau, aber Julia zum Beispiel war so eine Person, die total wichtig für mich war und auch immer noch ist im Austausch. Und jede Art von Austausch mit KollegInnen heute, die in dem Thema drin sind, finde ich total bestärkend und hilfreich.
Ja. Wir haben mit Julia auch eine sehr schöne Podcast-Folge gemacht, schon vor, ich glaube, vor 2 Jahren ungefähr war sie mal bei uns. Die könnt ihr natürlich auch gerne nochmal anhören. Ich würde jetzt gerne mal nochmal auf das Eva-Klasse-Quartett kommen. Ihr werdet oft auch in der Presse sehr stark für euren Band-Sound gelobt und gefeiert und dass der sehr einzigartig ist und dass ihr natürlich schon sehr, sehr lange auch irgendwie zusammenarbeitet. Du meintest vorher schon, dass Marc das neueste Mitglied noch bei euch ist. Aber trotzdem habt ihr da so für euch was geschaffen, was offensichtlich dann in vielen anderen Bands ja nicht in der Form auffällt. Wenn ihr neue Stücke zum Beispiel erarbeitet, bringt die eine Person mit und dann entwickelt ihr die weiter? Oder schreibst du am Klavier oder kommst du von der rhythmischen Ebene, vom Schlagzeug? Oder wie entsteht bei euch Musik?
Ja, wir machen eben, bis auf die Bassposition hat sich nichts verändert in der Band seit, und wir arbeiten seit über 13 Jahren mittlerweile zusammen. Das Wahnsinn. Ist, glaube ich, so.
Ja.
So ein Ding, bald nächstes Jahr dann 14. Geburtstag. da ergibt sich viel auch schon einfach so. Es ist unterschiedlich. Es gibt Stücke, die sind komplett fertig, die bringt jemand mit und dann spielen wir die mal beim Soundcheck und dann spielen wir die beim Gig und dann ist das so. Mhm. Und dann entwickeln die sich sicher auch und verändern sich nochmal so on the road. Es gibt andere Stücke, die sind vielleicht noch nicht so konkret oder da gibt es nur bestimmte Teile und dann arrangieren wir es zusammen oder ganz oft ist es so, wir bringen was mit, dann spielen wir das mal im Soundcheck und im Gig und dann denkt die Person, die es geschrieben hat, nochmal drüber nach und bringt die updated Version mit zum nächsten Mal. Genau. Und ja, aber schreiben tue ich auf jeden Fall am Klavier, obwohl ich leider immer noch total nicht besonders gut Klavier spiele, aber genau, ich schreibe am Klavier. Und mir hilft es total, dass es sowas oder dass ich mittlerweile sowas nutze wie Notationssoftware, weil ich da einfach, ich kann auch leider nicht schnell spielen, aber wenn ich mal etwas Schnelles spielen will, dann kann ich das da reinschicken. Und dann spielt es das für mich. Yay.
Das stimmt, das ist klar. Ja, das ist ein hilfreiches Tool.
Ja, genau. Oder es kann mir was vorspielen und ich kann dann dazu was spielen und so weiter. Das ist schon voll hilfreich. Das hatte ich früher gar nicht. Und das benutze ich jetzt manchmal.
Heißt das dann auch im Umkehrschluss, dass wenn du jetzt eine Anfrage für ein Konzert für das Eva-Klasse-Quartett bekommst und einer keine Zeit hat, dass ihr das Konzert nicht spielen werdet, weil ihr dann nicht mit Aushilfen arbeiten würdet?
Fast gar nicht, ja. Mhm. Fast überhaupt gar nicht. Saxophon hatten wir, glaube ich, noch nie eine Aushilfe. Klavier einmal vor 10 Jahren oder so, ein einziges Konzert. Bass. Dadurch, dass das gewechselt hat, gab es da schon mal eine Situation, dass dann jemand, der vorher mal in der Band gespielt hat, dann denkt so. Aber eigentlich nicht, genau. Eigentlich gibt es uns in der Formation und that's it. Ja.
Toll zu sehen, was ihr da über die Jahre zusammen geschaffen habt und dass ihr euch gegenseitig so treu geblieben seid und so gemeinsam so eine Vision auch weiterentwickelt habt, musikalisch. Voll. Und man muss sich ja auch wirklich wahnsinnig gut leiden können. So über die Jahre, weil sonst funktioniert das ja auch einfach gar nicht.
Das stimmt. Es ist wie so eine Ehe einfach. mit Höhen und Tiefen. Aber wir sind jetzt schon 13 Jahre verheiratet. Ja, genau.
Ich meine, das aktuelle Album ist ja erst 2024 rausgekommen, wobei du ja schon gesagt hast, das ist über einen längeren Prozess entstanden. Gibt es da schon wieder Pläne, wieder ins Studio zu gehen oder darf man das schon verraten?
Darf man gerne verraten. Wir gehen im Oktober ins Studio. Yay. Und wir haben ja so einen strengen Zweijahresplan. Wenn alles gut geht, knock on wood, dann kommt nächstes Jahr, immer in den geraden Jahren, kommen unsere Platten raus. Dann wird 2026 wieder eine Platte rauskommen. Ja.
Sehr gut, da kann man sich also schon mal darauf freuen. Du bist jetzt wirklich in vielen verschiedenen Themen und Bereichen, wie wir schon gehört haben. Du spielst in diversen Ensembles als Sidewoman mit, bist Bandleaderin. Ich habe auf deiner Homepage gesehen, dass du bei Esteem Music auch mit im Booking und Management bist, also bei einer Agentur. Aber trotzdem, das ist ja schon sehr, sehr viel, was du zu jonglieren hast. Wie gut organisiert bist du selbst? Und wie schaffst du es dann auch, Freiräume für kreatives Arbeiten irgendwie wirklich dir so zu schaufeln?
Das ist eine gute Frage, die ich mir auch manchmal selber stelle. Ja, viel zu wenig, ehrlich gesagt. Auch das versuche ich immer wieder mal zu sagen, auch wenn es um, also für Studierende und so, um einen realistischen Blick auf das Berufsbild geht. Mhm. Ich glaube, man stellt sich vor, dass man die ganze Zeit so total künstlerisch arbeitet. Keine Ahnung, wie es bei anderen Leuten ist. Bei dir ist es nicht so. Also ich verbringe, ehrlich gesagt, sehr viel mehr Arbeitszeit mit der Organisation von Dingen, als dass ich die im Proberaum oder so verbringen würde. Und das ist, kann man auch sagen, das ist schlecht. Aber das ist auch so ein bisschen das Los, wenn man Sachen anstößt und Sachen organisiert und eine Band leitet. Und das ist einfach so. Das ist eine Entscheidung und das ist auch eine total unsichtbare Arbeit, glaube ich, von der niemand was weiß, wie umfassend die ist und in wie viele Bereiche die sich zieht. Aber die gehört dazu, die muss man machen. Es reicht nicht, ganz tolle MusikerInnen zu sein. Das gehört einfach zu diesem Berufsbild. Wem sage ich das? Bei dir trage ich Eulen nach Athen. Aber
du sagst das ja unseren HörerInnen.
Genau. Da gehört einfach noch so viel mehr zu. Und man kann sich auch anders entscheiden. Und dafür habe ich auch total Respekt, wenn man sagt, ich mache nur künstlerische Arbeit. Aber man muss ja eben dafür sorgen, dass diese künstlerische Arbeit, wenn man das will, dass sie auch in irgendeiner Weise gesehen wird. Und das ist ein Riesenanteil der Arbeit, die ich mache. Ja.
Und die Agentur nimmt dir aber einen Teil der Arbeit ab? Oder arbeitet ihr auch so ein bisschen Hand in Hand, dass du auch noch irgendwie Akquise für Konzerte machst? Oder machen die alles für dich? Das ist ja oft bei Leuten, die sich eine Agentur suchen oder wünschen, so ein bisschen die Frage und die Krux.
Genau, ich glaube, dass das auch dass da auch viele Leute ein ganz falsches Bild davon haben. Ich habe das nie anders erlebt, als dass man Hand in Hand arbeitet. Ich glaube, diese Vorstellung, das versuche ich auch immer wieder jungen MusikerInnen zu sagen, dass man irgendwie so vor sich hinwurschteln, dann kommt auf einmal aus dem Nichts die Agentur, die einem alles abnimmt. Das ist nicht, wie es funktioniert. Erstens wird man eh nur von der Agentur übernommen, wenn der Laden läuft. Also warum sollte jemand eine Person übernehmen, wo keine Konzerte anstehen, sondern man, ja. Und auch dann, ich mache sehr, sehr viel in Absprache, auch noch sehr viel selber. Und die Agentur ist ja auch nur für, wenn dann für mein Quartett. Alles andere, für alles andere koordiniere und manage ich hier mich selber sozusagen. Und ich bin aber natürlich total dankbar für die Agentur, die ja von Sarah ist, von Sarah Haxert, mit der ist ja eine ganz großartige Person in jeglicher Hinsicht, auch selber Musikerin, sehr gute Freundin von mir. Und die hat wahnsinnig, wie sie ist, auch noch diese Agentur gegründet. Also. Wahnsinnig im positiven Sinne.
Trotzdem bist du ja, um den Bogen zum Anfang zu schließen, du bist ja bisher der Musik treu geblieben und bist nicht zurück. Du bist quasi direkt Professorin geworden und hast den Doktor übersprungen. Das war ein total großartiger Witz, da bin ich sehr stolz drauf, dass mir das jetzt eingefallen ist.
Ich habe einen Moment gebraucht, aber I love it.
Ich weiß nur nicht, vielleicht schneide ich das hinterher raus.
Nee, unbedingt.
Aber du hast, also trotzdem merkt man ja, mit wie viel Liebe und Leidenschaft du das alles machst, was du machst. Und wie du sagst, es gehört halt dazu, dass man diese anderen Dinge auch sich kümmert, dass man sich damit beschäftigt. Ich finde das sehr, sehr schön und sehr anschaulich an dem Beispiel jetzt irgendwie von dir als Person und von deiner Karriere, an welchen Strängen man halt irgendwie ziehen kann, um für sich selber künstlerisch voranzukommen, aber auch um so die eigenen Ideale irgendwie zu verfolgen und um einfach Input zu geben, der fernab des Instrumentes sozusagen gegeben werden muss. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Leute in der Szene, also auch gerade in Deutschland, da ähnlich denken und auch ähnlich aufgeschlossen sind. Auch wieder um den Bogen zu schließen, dass man sich nicht nur um sich selber kümmert und bemüht, was natürlich auch oft als, man sagt ja auch über viele KünstlerInnen, dass sie irgendwie tendenziell auch oft narzisstisch veranlagt sind, aber eben dieses, dass man sich auch darum kümmert, dass man ja Teil von einer sozialen Struktur und von einer Gemeinschaft ist und einfach auch sich durchaus darum sorgt, wie denn diese Gruppe und diese Gemeinschaft irgendwie funktioniert. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr toll und finde auch absolut verdient, dass du deswegen auch Künstlerin des Jahres beim Deutschen Jazzpreis geworden bist.
Vielen Dank.
Jetzt habe ich auch noch eine Laudatio überhalten.
Ja, ganz rot.
Gibt es irgendwas, ein Projekt oder ein bestimmtes Konzert, was du gerne ankündigen würdest für unsere HörerInnen, oder sollen die einfach auf deine Homepage gehen, weil da findet man viele Konzerte?
Ja, das ist, glaube ich, das Beste. Da ist auch gerade im Moment noch relativ viel in der Mache. Also einfach immer mal dahin gucken. Genau. Ich bin total glücklich mit, also kommt so einfach zu allen Konzerten. Ich bin sehr glücklich mit vielen Projekten, in denen ich spiele. Das Stimmenprojekt ist natürlich nochmal ein besonderes. Und da versuchen wir gerade auch, ob man das auch live in diesen sowieso schwierigen Zeiten mit einer großen Band, ja, auf die Bühne bekommt. Und ein paar kleine Termine haben wir jetzt. Genau. Herzliche Einladung dazu.
Sehr gut. Die Homepage, magst du dir noch einmal sagen, wie die Leute dich finden im Internet?
Ganz schlicht und einfach www.evaklesse.de.
Das kann man sich auf jeden Fall merken. Schaut da mal vorbei, hört euch die Alben von Eva an, besucht sie auf den Konzerten. Und ich würde gerne in eigener Sache noch kurz auf einen Termin hinweisen. Da haben wir uns auch schon getroffen, und zwar das Jazz Open Festival. Da warst du vor 2 Jahren, wenn ich mich nicht irre. Das wird nämlich 30 dieses Jahr. Also wir haben heute, es ist quasi Geburtstag rundherum. Wir haben 40 Folgen Podcast, 30 Jahre Jazz Open Hamburg. Solange bin ich natürlich noch nicht Teil davon. Das Festival findet am 30. und 31.8. im Planten und Blumen im Konzertpavillon statt, gemeinsam mit Umsonst und Draußen. Und wir haben ganz tolle Bands und Gäste dabei, unter anderem natürlich wieder die NDR Big Band, das Marta Winitzki Trio, den Preisträger des Hamburger Jazzpreises Tilman Oberbeck, Lord of the Amazing Panther und noch viele mehr. Ich werde wieder da sein und das Festival moderieren. Das kostet keinen Eintritt. Das heißt, ihr müsst euch keine Karten besorgen, solltet aber in der Früh auf jeden Fall euer Handtuch schon auf den Stuhl legen, wie sich das gehört hier bei uns. Und dann hoffe ich, dass wir uns da sehen. Und ja, ich wünsche dir, du hast ja gesagt, du hast jetzt nicht so wirklich Urlaub, es geht bald schon weiter mit Konzerten, aber trotzdem wünsche ich dir einen schönen Sommer. Und freue mich auch, wenn wir uns bald mal wieder in real sehen. Das ist leider auch viel zu selten der Fall irgendwie.
Das stimmt.
Und bedanke mich sehr für deine Zeit. Sage einfach allen HörerInnen und dir bis bald.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.